fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung.
In den letzten Wochen haben die Märkte eine positive Preisbewegung in China erlebt, die Anleger dazu veranlasst hat, ihre Blicke wieder gen Osten zu richten. Heute blicken wir auf einige Entwicklungen und fragen uns, was sich verändert hat und ob dies nun der Startschuss für eine Erholung der chinesischen Wirtschaft und damit auch für chinesische Aktien und Risikokapital ist. Sollten wir also mehr Risikokapital nach China verschieben? Auf den ersten Blick hat sich wenig verändert. Trotz der kürzlich beobachteten Aufwärtsbewegung bleibt die generelle Lage innerhalb von China unverändert. Die chinesische Regierung zögert weiterhin, die Stimulierungsmaßnahmen zu verstärken. Der Immobilienmarkt belastet nach wie vor die Wirtschaft. Handelsaktionen verschärfen sich und ein schnelles Wachstum steht nicht im Fokus der chinesischen Politik. Ganz im Gegenteil, die Regierung setzt auf langfristiges Wachstum in Zukunftstechnologien statt einer Rettung des krisenden Immobiliensektors. Eine Regel bewahrheitet sich mal wieder. Solange es um Immobilien nicht gut steht, solange investieren Menschen auch nicht in Aktien. Der Grund ist nicht unbedingt rational, aber wenn Menschen ärmer werden oder sich ärmer fühlen, dann haben sie halt auch weniger Lust, Aktien zu kaufen. Dies konnte man in der Immobilienkrise und Finanzmarktkrise 2008 bis 2009 beobachten und auch seit knapp 3 Jahren nun in China. Die Krise am chinesischen Aktienmarkt hält unter anderem deshalb bereits so lange an, da die Regierung nicht bereit ist, dieses Thema zu lösen. Präsident Xi Jinping ließ sich vor ein paar Jahren mit der Aussage »Immobilien sind zum Leben, nicht zum Spekulieren« zitieren. Der Fingerzeig dieser Aussage wurde von vielen erst zu spät verstanden. In der Folge ist der chinesische Aktienmarkt in den letzten 3 Jahren um 50-65% eingebrochen. Wir spüren aber auch, dass die ersten Auswirkungen der lockeren Geldpolitik spürbar werden. Die Chinesen haben im letzten Jahr die eigene Währung gegenüber dem US-Dollar abgewertet. Nachdem über ein knappes Jahrzehnt es für einen US-Dollar ungefähr 6,25 bis 7 chinesische Yuan gegeben hat, erlaubte die chinesische Staatsführung eine Abwertung bis auf 7,33 US-Dollar. Und diese Marke wird weiterhin verteidigt. Wie funktioniert so etwas? Die Währungskurse, die bilden sich nicht eigentlich am freien Markt in China. Es ist eher so, dass die Zentralregierung und die Zentralbank die Währungsreserven, die China besitzt, auch nutzt, um den Wechselkurs festzusetzen. Sie verkaufen aktiv US-Dollar oder kaufen US-Dollar und können damit natürlich Einfluss nehmen auf den Wechselkurs. Sie kaufen natürlich jedenfalls auch andere Währungen. Sie kaufen vor allem zurzeit sehr viel Gold. Und dementsprechend, um beispielsweise den Yuan stärker gegenüber dem US-Dollar zu machen oder ihn nicht zu schwach werden zu lassen, könnten sie Währungsreserven US-Dollar verkaufen und dementsprechend die eigene Währung stärken. Weil sie halt beispielsweise eine US-Staatsanleihe verkaufen oder sie, wenn sie ausläuft, nicht wieder eine neue kaufen und dann das Geld von US-Dollar tauschen in chinesische Yuan. Und da haben sie im letzten Jahr es schon zugelassen, dass der chinesische Yuan gegenüber dem US-Dollar halt absinkt. Das ist mittlerweile für einen US-Dollar mehr als 7,25 bis zu 7,3 Yuan gibt. Doch das niedrigere Zinsniveau in China bei gleichzeitig hohen Zinsniveau in den USA macht es für die Chinesen schwierig, diese Marke zu halten. Man kann sich halt vorstellen, dass eine Währung, die höhere Zinsen bietet, typischerweise attraktiver ist und rein deshalb schon die andere Währung abwertet. Wir sehen das, wir haben das gesehen sehr stark in Japan, wo die Zinsdifferenz zum US-Dollar, zum Euro stark gestiegen ist und der japanische Yen massivst abgewertet hat. Und dementsprechend, wenn die Chinesen, was sie getan haben, die Zinsen senken, während die Amerikaner und die Europäer die Zinsen steigern, dann müssen die Chinesen eher darum kämpfen, dass ihre Währung nicht zu stark abwertet, so wie das in Japan passiert ist. Es scheint jetzt momentan so, dass die Chinesen sich etwas an der Abwertung der Währung an ja, ihrem größten wirtschaftlichen Rivalen Japan orientiert haben. Das ergibt ja auch Sinn. Der niedrige Wechselkurs und die niedrigen Zinsen wirken bereits ein wenig stimulierend. China ist zuletzt erstmals aus der Deflation wieder ausgebrochen. Und dies trotz weiter bestehender Deflation bei den Erzeugerpreisen. Etwas verallgemeinern kann man sagen, sinkende Erzeugerpreise, also Inputpreise für die Unternehmen, bei gleichzeitig steigenden Konsumentenpreisen führen zu höheren Margen für die Unternehmen. Die Regierung hat zuletzt bekannt gegeben, für das Jahr 2024 eine Inflationsrate von 3% anzustreben. Eine höhere Inflation ist typischerweise gut für die Margenentwicklung. Doch noch sind wir recht weit entfernt von einer 3%igen Inflation. Doch Geldpolitik wirkt in beide Richtungen über die Zeit. Wir stellen auch fest, wenn wir auf China schauen, dass die Exporte sich verbessern. Durch die Abwertung der Währung, die eine natürliche Reaktion auf die Situation im Wirtschaftszyklus gewesen ist, wurde die chinesische Wirtschaft wettbewerbsfähiger. Die chinesische Wirtschaft war als große Industrienation maßgeblich von den massiven Zinssteigerungen auf beiden Seiten des Atlantiks betroffen. Die Chinesen könnten nun umgekehrt dazu beitragen, dass die Inflation sich in den USA und in Europa reduziert, indem sie ihre Produkte nun kostengünstiger verkaufen können. Die Überinvestitionen der exportorientierten Industrienation China waren maßgeblich auch dem billigen Geld im Westen geschuldet, da der Westen einen erheblichen Anteil seiner Produktion den Chinesen überlassen hat, wirken sich die Wirtschaftszyklen oder die Entscheidungen der Zentralbanken, die Entscheidungen der jeweiligen Regierung aufeinander aus. Und wir stellen halt momentan fest, dass die Exporte in China sich verbessern, aber auch das ist ja bei einer schwächeren Währung keine große Überraschung. Und wir wissen halt auch, dass es eine Überproduktion gegeben hat, halt infolgedessen, dass China die Industrienation ist, die Werkbank der Welt und in der Zeit des billigen Geldes enorm viel produziert hat, weil insbesondere auf das verarbeitende Gewerbe halt Zinsen sehr stark wirken. Und naja, danach hatten sie halt eine Überproduktion. Und diese muss halt abgebaut werden. Was passiert natürlich, wenn man von einem Gut besonders viel hat und es muss weg? Ja, man senkt die Preise, damit es abgenommen wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, wir erwarten können, dass die Chinesen das ja bereits schon tun und es weiter fortsetzen werden. Darüber hinaus, geldpolitisch besteht noch viel Raum. Die bisherigen geldpolitischen Maßnahmen waren zurückhaltend. Die Fiskalpolitik konzentriert sich auf Investitionen in Zukunftstechnologien. Wenn sich die Möglichkeiten ergeben, dann könnten die Chinesen allerdings dennoch den Geldhahn aufdrehen und die Währung gegenüber Vermögenswerten kontrolliert abwerten. Auch aktuelle internationale Entwicklungen sollten positiv auf China wirken. Verschiedene Entwicklungen in Japan und in den USA sprechen dafür, dass die Chinesen deutlich stärker Geld ins System schießen und damit den eigenen Aktienmarkt befeuern könnten. Ich habe dazu eine ausführliche Analyse geschrieben im dieswöchigen Fundamentalen Kompass. Den Fundamentalen Kompass findest du wie immer auf fundamentalanalysiert.substack.com. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Wenn du über dieses oder andere Kapitalmarktthemen mit mir regelmäßig sprechen möchtest, kontaktiere mich gerne über das Formular auf fundamentalanalysiert.com oder schau dir meine Kontaktdaten in den Shownotes zu dieser Episode an. Gerne können wir einmal erörtern, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergeben könnte. Im Fundamentalen Kompass habe ich diese Woche dargestellt, was die Hebel sind, die dazu führen könnten, dass China der spannendste Aktieninvestment-Case des Jahres sein könnte. Wie gesagt, wenn du dazu mehr lesen möchtest, empfehle ich dir den Fundamentalen Kompass auf fundamentalanalysiert.substack.com. Wenn du noch ganz am Anfang deiner Geldanlage stehst und in den Kapitalmarkt eintauchen willst, dann lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren. Ich zeige dir dann den Weg auf, wie es dir gelingen wird, deine persönlich optimale Geldanlage zu organisieren, zu strukturieren, damit du deine persönlichen Ziele erreichen wirst. Auf dieser Grundlage kannst du dann jede Optimierungsstrategie wählen, aber der wichtigste Schritt ist immer, langfristig optimierte Portfolioaufstellung als Grundlage zu besitzen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen. fundamentalanalysiert.com und dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir auswählen. Ich zeige dir den Weg, mit dem du deine persönlich optimale Geldanlage für dich festlegst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Ich wünsche dir zum Abschluss noch frohe und gesegnete Ostern. In der kommenden Woche freue ich mich natürlich, wenn du wieder dabei bist bei Fundamental Analysiert. Wir wollen dann einmal auf den wahrscheinlich größten Börsencrash der Geschichte schauen und uns fragen, was ist eigentlich 1929 passiert? Wenn dich das Thema interessiert, freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.